Die Geschichte der Firma Fendt von Beginn an. Markt Oberdorf 1930, Fendt schreibt Geschichte.
Ein Podcast des Fendt Classic Club International.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Caroline Nuscheler, Agrarjournalistin. Und mit mir heute wieder im Studio ist
Dominik Nierer, Historiker und Bibliothekar.
Und wir beide begrüßen unsere Hörer heute ganz herzlich zu unserem Staffelfinale. Wir könnten eigentlich direkt eine Flasche Sekt aufmachen, Domi.
Ja,
ich habe nur alkoholfreies Bier vor mir stehen, aber es hat auch schon einen...
Ich habe Wasser.
hat zumindest ein bisschen was Feierliches. Wir freuen uns sehr, dass wir schon bei Folge 6 angekommen sind und dass ja dieser Podcast doch so viele Fans gewonnen hat in den letzten Monaten und dass wir von verschiedenen Seiten, nicht zuletzt von der Geschäftsführung von Fendt, total viel Zuspruch bekommen haben und dass uns das echt richtig Aufwind gegeben hat und wir gesagt haben, nach 2 Pilotfolgen, wir machen weiter und wir machen mehr und dass immer wieder Leute auch gefragt haben, wann kommt denn jetzt die nächste Folge? Und das ist schon richtig schön, also macht total Spaß und Absolut. Von daher können wir heute mit unserer 6. und letzten Folge der Staffel 1 dieses Kapitel schließen, wobei ich schon spoilern darf, gesetzt dem Fall, dass eine Veranstaltung jetzt im Oktober, also wir sind noch ein bisschen vor der Zeit, im Oktober erfolgreich wird, wo wir auf der Mitgliederversammlung vom Fendt Classic Club International mit aufnehmen wollen. Das heißt, da ist der Plan, dass ein längerer Vortrag zum Thema 30 Jahre Variogetriebe gehalten wird vom Dr. Heribert Reiter und danach noch eine Expertengesprächsrunde stattfindet mit einigen Zeitzeugen, mit einigen Protagonisten aus den 90er Jahren, die uns erzählen, wie das damals 95 war, als das erste Fendt Vario-Getriebe, also das erste Stufenlosgetriebe überhaupt am Markt eingeführt worden ist, wie das da vonstatten gegangen ist. Und diese 2 Programmpunkte von der Mitgliederversammlung wollen wir aufzeichnen. Und ich hoffe, dass die sich dann als Podcast anbieten und dass wir die als 2 weitere Zusatzfolgen jetzt in dieser ersten Staffel noch mit anbieten können. Auch wenn sie zeitlich natürlich ein bisschen aus der Reihe fallen. Wir sind ja jetzt eigentlich erst in den 50er Jahren angekommen. Aber weil eben dieses Jubiläum jetzt 30 Jahre Vario ansteht, das lässt sich nicht verschieben, nehmen wir das jetzt mit. Und wir gehen davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer diesen Sprung mitmachen können und da mal einen kurzen Ausflug in die neuere oder in die jüngere Vergangenheit mit uns machen, um dann in Staffel 2 wieder zurückzukommen in die 50er Jahre. Das mal vorab. Sie können sich schon mal darauf freuen. Und wird dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch mit live gehen. Gut, aber jetzt kommen wir zu unserer 6. Folge mit dem Titel Der große Boom. Erstmals nach dem Krieg traute Fendt sich jetzt über die Landesgrenzen hinauszuschauen. Wir hatten das am Ende unserer letzten Folge, dass also vor allen Dingen auch durch die Kooperation mit der BayWa Fendt vor allen Dingen in Bayern einfach sehr, wirklich der Platzhirsch war, sehr beliebt, sehr gut aufgestellt war. Und jetzt wollte man aber unbedingt auch weitere Märkte erschließen und eben über die bayerischen Grenzen und eben auch über die deutschen Grenzen hinauskommen. Und hier ist Fendt allerdings wirklich bei Null gestartet. Das muss man sich schon auch mal vorstellen. Ganz andere Zeit. Man hat ja gar nicht so, wie soll ich sagen, diese Verbindungen gehabt
und das Wissen, die Netzwerke,
es war einfach ganz anderer, man war einfach nicht so vernetzt zu der Zeit, logischerweise, ohne Internet und man hat also gar keine Ahnung gehabt, wie man einen Vertrieb im Ausland aufbaut. Wie geht man sowas überhaupt an? Also man war hier fast ratlos erstmal und man hat aber zumindest den Vorteil gehabt, dass es den anderen Herstellern aus Deutschland exakt genauso ging. Und man hatte also wenigstens dieselben Chancen wie die anderen, also wie die Wettbewerber. Die Schlepperfabrik Fendt & Co. erreichte im Jahr 1950 einen Umsatz von 21,6 Millionen D-Mark. Finde ich ja schon ordentlich. Und es war ein super Ergebnis, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das schaffte Möglichkeiten für Investitionen. Man steckte das Geld vor allen Dingen in das Fendt-Werk, aber auch in Sozialeinrichtungen für die Mitarbeiter. Also in diesem Zug gründete man dann eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Und durch diese Wohnungsbaugesellschaft entstanden dann insgesamt 15 Wohneinheiten an der Bahnhofstraße und auch am Jörgelweg in Marktoberdorf. Und der Name Jörgelweg, Domi, du kannst es dir schon denken, bezieht sich vermutlich auf Johann Georg Fendt, den Begründer der Firma Fendt, der in der lokalen Geschichte den Spitznamen Jörgel oder sogar Meister Jörgel hatte. Aber das war noch nicht alles.
Ganz genau, denn auch am Feilenweg entstanden neue Wohneinheiten, und zwar 45 an der Zahl. Das ist auch ganz interessant, weil das Gelände, auf dem man das damals baute, das hat der Bürgermeister Schmid damals anlässlich der Produktion des 10.000. Dieselrosses, wir erinnern uns, der Firma Fendt dann überschrieben. Also es war ein tolles Jubiläumsgeschenk, und das hat man auch gleich gewinnbringend oder zumindest unternehmensfördernd eingesetzt. Die Wohnungen da, die waren sehr, sehr begehrt. Obwohl der Standard für die Wohnungen jetzt vor allem nach unseren Maßstäben nicht sonderlich berauschend war. Es gab aber immerhin fließendes Wasser und ein Gemeinschaftsbad auf dem Flur. Und das war 1950 alles andere als selbstverständlich. Also in den Städten, in dem Gebiet sprechen wir jetzt hier von Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, da war die zentrale Wasserversorgung schon in den 50er Jahren weit verbreitet. Die Wohnungen hatten dort in der Regel fließendes Wasser, allerdings meistens kalt. Warmwasser war dann immer nur mit Boiler über Holz, Kohleherd mit Wasseraufsatz möglich. Aber auf dem Land war die Situation noch sehr, sehr unterschiedlich. Also viele Dörfer hatten zu dieser Zeit einfach auch noch keine zentrale Wasserleitung. Und die Haushalte nutzten eigene Hausbrunnen, Ziehbrunnen oder Pumpen am Hof, um das Wasser dann mit Eimern in die Küche zu tragen, wo es dann in die Waschschüsseln kam oder in die Kessel. Genau. Und auch privat bei der Familie Fendt standen schöne Veränderungen ins Haus, denn der Hermann Fendt heiratete Marianne Eitel. Also er ging den Bund der Ehe ein. Der Hermann Fendt war damals zu dem Zeitpunkt bereits 38 Jahre alt. In Süddeutschland war es in den 1950ern so, dass Männer im Durchschnitt mit etwa 27, 28 Jahren heirateten, Frauen mit etwa 24 bis 25 Jahren. Auf dem Land, gerade im Allgäu, konnte es dann auch noch etwas später sein, in den Städten etwas früher. Aber auch das war in der Zeit begründet. Viele Paare hatten ihre Heirat einfach auch auf nach dem Krieg verschoben und dann auch noch auf die Zeit nicht unmittelbar nach dem Krieg, sondern als es einem wirtschaftlich wieder besser ging, als man der Partnerin, dem Partner was bieten konnte, aus Steuer und so weiter, und dass man einfach vielleicht auch ein schöneres Fest feiern konnte.
Also, Feierlaune war.
Ja, ein bisschen Feierlaune, ganz genau. Deswegen gab es in den späten 40ern und den frühen 50ern, man kann sagen, richtigen Heiratsboom, gefolgt dann von den Babyboomern. Das ging natürlich Hand in Hand. In die Zeit fiel eben auch die Heirat von Hermann Fendt mit Marianne. Marianne war ihm sein ganzes Leben lang, also die waren verheiratet bis zu seinem Tode und natürlich darüber hinaus, eine wichtige Ratgeberin und auch treue Begleiterin. Genau, also da standen schöne Nachrichten ins Hause Fendt. Und man hat jetzt nicht nur bei Fendt die Wohnanlagen erweitert, sondern auch die Produktionsanlagen. Also man investierte beispielsweise in eine neue Montagehalle. Denn das Ziel war, dass diese bis zu 6.000 Dieselrösser pro Jahr montieren konnte. Ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut. Ich glaube, in 1933 war man irgendwie froh, wenn man 30 Dieselrösser schaffte. Jetzt sind wir bei 6.000, 17 Jahre später. Also unglaublich. Mhm. Und wie wir es in der vorherigen Folge auch schon erwähnt haben, man erwartete in Deutschland für die kommenden Jahre eine Riesennachfrage nach Schleppern. Also auch die kleineren, die mittleren Betriebe sollten motorisiert werden. Und deshalb wollte man bei Fendt vorbereitet sein, damit man, wenn diese immense Nachfrage eintraf, diese auch bedienen konnte. Und es gibt da diesen Begriff des Wettrüstens, der wird jetzt dann vor allem im Kalten Krieg natürlich interessant, aber auch auf dieser Ebene spielt er eine Rolle, denn Fendt sah sich schon in einer Art Wettrüsten mit den Konkurrenten, denn man war unter den Traktorenbauern der Meinung, dass derjenige, der in dieser Branche der Nachfrage nicht nachkommen konnte, auch als erstes wieder weg vom Fenster war. Also dass man da sehr schnell umschwenkte und dann halt da kaufte, wo die Nachfrage bedient werden konnte. Mhm. Gleichzeitig wollte man auch das Portfolio weiter erweitern. Also man war jetzt zwar mit dem F-15 und dem F-25 ganz gut eingestellt, aber die Konkurrenz hatte dann doch oft mal noch das größere Angebot. Also zum Beispiel gab es da trotzdem, wir haben auch in der letzten Folge von den vielen Zusätzen, den vielen Typen, Gadgets und so weiter gehört, aber das hatte die Konkurrenz auch und auch noch ganz andere Größen. Und da wollte sich Fendt jetzt eben nicht abhängen lassen. Und es waren auch die Vertriebspartner, die da ja wie als sowohl als Multiplikator als auch als Antenne zu den Käufern gedient haben, die darauf gedrängt haben, weitere Modelle zu etablieren. Also diese Info steht jetzt, ich habe sie in der Chronik zumindest nicht so herauslesen können von Dr. Klaus Herrmann, aber ich gehe mal davon aus, dass hier in erster Linie die BayWa als größter Vertriebspartner gemeint ist, dass die da ein bisschen Druck machten oder ein bisschen anschoben oder zumindest ein bisschen Bestärkung gaben, erweitert euch da noch. Und das tat man dann auch. Im Jahr 1951 kamen die Modellreihen F20, F28 und F40 auf den Markt.
Und da muss man schon sagen, das ist echt heftig. Also in nur einem einzigen Jahr gleich drei weitere Modellreihen einzuführen, also das ist schon ein richtiger Kraftakt und auf mich wirkt es ehrlich gesagt auch ein bisschen überstürzt.
Weißt du, wie das, also wie ist das heute so in der Branche? Ich kenne mich da nicht aus.
Die Frage wollte ich dir tatsächlich stellen, was du denn glaubst, wie lang eine Neuentwicklung heutzutage so dauert bei einem Traktorenbauer. Also wie lange arbeitet der an einem neuen Modell, Schleppermodell?
Ich will die sichere Antwort und sage deutlich länger. Also ich kann es mir schon allein vorstellen, schon allein von den ganzen Vorschriften. Also das war damals, glaube ich, schon noch etwas freier. Da war noch der Tüftler-Charakter mehr drin, aber ich bleibe bei der sicheren Antwort und sage länger.
Länger ist natürlich richtig. Aber wie viel länger ist die Frage? Also man muss natürlich immer unterscheiden zwischen, ist es einfach nur ein Upgrade, ein Facelift oder ist es wirklich eine komplett neue Konzeptionierung von einem Fahrzeug? Aber so über den Daumen würde ich sagen, etwa 4 Jahre dauert es. Dauert es, wenn heute also ein neuer Schlepper gebaut wird oder entwickelt wird. Und das umfasst also Konzeptentwicklung, Konstruktion, Prototypenbau, Tests über Haltbarkeit, Leistung, Emissionsverbrauch, dann Zulassungsverfahren und natürlich dann auch den Hochlauf der Produktion, sprich also das überhaupt den Schlepper dann auch in Serienproduktion bringen zu können. Also da sind eigentlich mehrere Jahre heutzutage, obwohl man ja eigentlich viel mehr Möglichkeiten hat durch digitale Technik. Gleichzeitig ist der Schlepper auch aufwendiger, muss man auch sagen. Aber trotzdem in einem Jahr gleich drei neue Schlepper rauszubringen, ist schon mehr oder weniger unmöglich. Aber Fendt hat es hier geschafft oder zumindest gemacht. Wie gut die dann konzipiert waren, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber offensichtlich gut genug. Ja? Also das war schon ein Erfolg. Und man hat ansonsten besonderes Potenzial dem Fendt-Modell F20G beigemessen. Dieses Modell sollte dann langfristig auch das sehr erfolgreiche F18 ersetzen. Also wir wissen noch, F18 und F18H, Vor- und Nachkriegsmodell, sehr beliebter Bauernschlepper. Und dieses F20G sollte da dann sich reinsetzen in diese Lücke. Und es gibt einen offiziellen kurzen Text zu diesem neuen Modell. Das Dieselross F20G ist ein neuer Schlepper in der bewährten Blockkonstruktion, die sich schon beim Dieselross F15 und F25 gut eingeführt hat. Die äußere Form des Schleppers ist die typische Dieselrossform, wie wir sie ebenfalls vom F15 und F25 her kennen. Die verstärkte Ausführung des Getriebes und Kupplungsgehäuses verleiht dem Schlepper ein robustes und kräftiges Aussehen, wie es auch seiner Leistung entspricht. Also so hat man dieses F20G beworben, könnte man sagen. Und ja, Fendt hatte über die Jahre etliche Korrespondenzen mit Praktikern gesammelt, also sprich Rückmeldungen von Kunden. Und das waren einzelne Kunden und Landwirte, aber auch landwirtschaftliche Kreisgenossenschaften oder Ähnliches, also auch größere Zusammenschlüsse von Praktikern. Und aus diesen gesammelten Werken, könnte man sagen, gingen für Fendt folgende wichtige Punkte für die Konstruktion dieses neuen Verkaufsschlagers hervor. Und zwar ging es diesen Kunden in ihren Rückmeldungen vor allem um hohe Robustheit, hohe Belastbarkeit, gut, beides mal keine Überraschung, geringer Wartungsaufwand und das alles sind ja keine Überraschungen. Trotzdem half dies bei der Richtung, in die man mit diesem Modell gehen wollte. Ja. Also es war irgendwie klar, wo die Prioritäten dann entsprechend liegen und was vielleicht dann weniger wichtig ist. Und deswegen setzte man auf einen Motor mit niedriger Drehzahl für mehr Robustheit, ja, auf ein sehr großzügig dimensioniertes Getriebe, das also allen Belastungen standhält, hohe Belastbarkeit, und damit man da selbstbewusst an der 41. DLG-Wanderausstellung teilnehmen kann, ist man natürlich direkt dann mit diesem neuen Verkaufsschlager dort vorgefahren. Und die war dieses Mal in Hamburg, war ja, wie der Name schon sagt, eine Wanderausstellung und war also im Mai des Jahres 1951. Und da konnte man dann also wirklich mutig auf die Leute zugehen. Erstmals teilte Fendt das eigene Portfolio in folgende Kategorien auf. Und zwar gab es einmal Kleinschlepper bzw. Hackfruchtschlepper. Das war dann in dem Fall der F15. Dann hat man die nächste Kategorie Mittelschlepper genannt. Okay, das war dann das F20. Dann gab es den Universalschlepper. Das war das F25. Und den Großschlepper F40. Und im Grunde waren die Traktoren alle mehr oder weniger gleich aufgebaut und folgten also einem Konstruktionskonzept. Für das F20 und das F40 lieferten wieder die Motorenwerke Mannheim die Motoren. Und erstmals kam dann ein Dreizylindermotor zum Einsatz, und zwar in diesem F40. Dieses F35, was da mal angekündigt worden ist, scheint dann direkt in das F40 gemündet zu sein. Ja, weil da hieß es ja auch, dass es ein Dreizylindermotor sein wird, und der war dann aber erstmals in dem F40 verbaut. Das Getriebe baute Fendt beim F20 selbst, genau wie beim F15 ja auch schon, da haben wir schon drüber gesprochen. Und für das F40 bediente man sich bei ZF Passau, und auch diese Firma kennen wir ja jetzt schon ausführlicher. Man griff also insgesamt wieder auf die bewährten Partner zurück. Auch die Lenkung war von ZF, die Kupplung war von Fichtel und Sachs, die Elektrik kam von Bosch, und so ja, arbeitet man also mit Komponentenlieferanten aus der allerersten Reihe in Deutschland zusammen, sprich also die, wo wirklich auch Qualität zu erwarten war und die regional auch mehr oder weniger greifbar waren und wo man also sich in bester Gesellschaft vielleicht auch ein Stück weit gesehen hat. Und auch hier gibt es nochmal ein kleines Zitat aus der Chronik, das dazu ganz gut passt. Ausgereifte Konstruktion, neuzeitliche Formgebung, wirtschaftlich und zuverlässig, beste Qualität, große Produktion, besonders preiswert. Hinzu kam nicht zuletzt die von etlichen Kritikern herausgestellte bestechende Formschönheit der Dieselrösser, die sie zum Stolz ihrer Besitzer werden ließen. Und so hat man da also nach dieser oder bei dieser Wanderausstellung schon die Leute angesprochen mit diesen Formulierungen und ja, entsprechend dafür Aufmerksamkeit und Begeisterung gesorgt. Es lief also wirklich super in Hamburg, wenn das also dann die Rückmeldungen waren. Und was ich krass gefunden habe, war, dass da stand, die Veranstaltung hatte 800.000 Besucher. Also wenn ich mir vorstelle, die Agritechnica heutzutage hat gut 400.000 Besucher. Also wenn es doppelt so viele waren, das ist tatsächlich enorm. Also da hat man dann natürlich schon ein richtig breites Publikum angesprochen. Man konnte sich also hier gut präsentieren und man war in norddeutschen Gefilden unterwegs. Und das war ja genau das, was man wollte. Ja? Also genau dort, wo die Stückzahlen noch echt bescheiden waren. Ja, wir haben das ja auch in der letzten Folge gehört. Da war ja in 5 Bundesländern hat man insgesamt 6 Dieselrösser verkauft. Da wollte man natürlich jetzt ran. Ja? Und das war optimal, dass man jetzt hier entsprechend vor Ort war und hat also die Aufmerksamkeit auf die Dieselrösser von Fendt legen können.
Ganz interessant fand ich auch, dass zu dieser Zeit eine Art Studienfahrt stattfand. Und zwar wirklich von anerkannten Experten, die mit Landwirtschaft, mit Landwirtschaftstechnik, mit Maschinen zu tun hatten. Und zwar, da waren Experten dabei von Professoren zu Ingenieuren und so weiter und so fort, die zusammen Richtung Süddeutschland aufbrachen, um sich dort anzuschauen, welche Schlepper sich in der Praxis bewährten. Dieses Expertenteam brach jetzt da Anfang der 50er Jahre auf, quasi wie eine Art mobile Prüfinstanz. Und das Ziel dieser Gruppe war es, dass man sich ein Bild macht von der Leistungsfähigkeit im echten Einsatzsituationen. Diese Messen, das war natürlich schön und gut, aber da ist ja alles sehr herausgeputzt. Man präsentiert sich von der besten Seite. Wie sieht's denn auf dem Feld aus? Und deswegen hat man da gezielt verschiedene Höfe angesteuert. Und es gibt da einen besonders spannenden Fall, der spielt sich im kleinen Örtchen Amrichshausen ab. Dort hatten sich nämlich im Oktober 1950 sechs Landwirte zusammengeschlossen. Die hatten insgesamt 31 Hektar Nutzfläche und die kauften sich zusammen ein Fendt Dieselross F15 GH mit Mähwerk. Und das Spannende daran ist, diese Landwirte haben jetzt über die nächsten 9 Monate hinweg ja schon akribisch Buch über jede Arbeitsstunde geführt. Und diese Gruppe konnte jetzt dem Prüfgremium über 395 Einsatzstunden dokumentieren. Also wow. Du hast da quasi eine Prüfgruppe, die sich von selbst gebildet hat, die das dokumentiert hat. Und das Tolle natürlich war für Fendt, diese Dokumentation war durchweg positiv. Das Dieselross zeigt laut diesem Bericht vor allem seine Stärken bei Transporten, beim Pflügen, bei der Futterernte, aber auch in der Forstwirtschaft beispielsweise und sogar beim Mistfahren. Die Bilanz war so überzeugend, dass von diesen beteiligten Betrieben keiner mehr auf Pferd oder Kuh umsteigen wollte, was ja damals immer noch Option war, gerade wenn es an Spezialarbeiten ging, wo eben vielleicht die Traktoren noch nicht geeignet waren, wo man eher auf das dann
Altbewährte.
Punkten doch aufs Altbewährte und dann manchmal auch mobilere Vieh umsteigen wollte. Aber das wollte von denen keiner. Also diese F15, dieses Dieselross hat sich eindeutig bewährt und da wurde eine klare Entscheidung gegen Pferd und Kuh und Ochs getroffen. In Marktoberdorf wirkte sich jetzt dieser Vertrauensbeweis direkt auf die Produktion aus. 1951 stellte Fendt einen neuen Rekord auf. Und zwar wurden 5.860 Dieselrösser gefertigt, so viele wie nie zuvor. Und da kommt jetzt auch ein neues Wort ins Vokabular. Man spricht jetzt bei Fendt erstmals von einer Großserienfertigung. Zumindest bei den erfolgreicheren Modellreihen. Allen voran hier das F15G, also das ja auch von diesen Landwirten da getestet wurde. Mit insgesamt 2547 produzierten Einheiten. Darauf folgte das F25P mit 1163 und das F18H mit 955 Stück. Und auch die Traktoren der F20-Serie kamen gut an. Davon gab es 535 Exemplare, die von Band gingen. Nur die großen Modelle, das F28 und das F40, also das größtkalibrige Modell, die taten sich mit jeweils nur 18 und 47 Stück noch etwas schwer am Markt. Aber da war man natürlich auch noch nicht so etabliert. Ja, die Fendt-Belegschaft zeigte sich davon jetzt aber eher unbeeindruckt, denn die Zahl der Mitarbeitenden, die wuchs auf 570 an. Also ein neuer Höchststand für das Unternehmen und der Kurs war weiter klar. Fendt wuchs, Fendt investierte und das Dieselross war im Marktoberdorf, aber auch darüber hinaus mehr denn je wirklich ein Symbol für den Aufbruch der Landwirtschaft, der hier einfach in vollem Gange war.
Ja, so weit, so gut. Alles lief recht geschmeidig, könnte man sagen, in die Zukunft. So ein bisschen hatte man aber schon registriert, dass die Kunden anspruchsvoller wurden. Das heißt, sie erwarteten von einem Traktor mehr, als dass er nur fahren kann und mähen und das Ziehen von Geräten, die ursprünglich für Gespanne gedacht waren und über Riemenscheibe und Zapfwelle was antreiben können, also Geräte und Maschinen antreiben können. Die haben gedacht, da muss doch noch mehr gehen. Ja, sie wollten also den Schlepper als selbstfahrende Kraftzentrale nutzen und im Idealfall mit hoher Effizienz. Und aus dem Ausland kam plötzlich ein neuer Vorstoß, so ein bisschen in diese Richtung. Und zwar gab es dort Hersteller, die anstatt eines Schwingrahmens etwas Neues für den Anbau von Geräten an den Traktor verbauten. Und zwar einen Dreipunktanbau. Das sorgt ja auch im Konstruktionsbüro von Fendt für hitzige Diskussionen. Man kann sich's vorstellen. Immer wenn von außen dann so ein Impuls kommt, eine neue Idee kommt, dann irgendjemand trägt's dann rein und dann hat jeder eine Meinung dazu. Und es gibt meistens das Lager der, wie soll ich sagen, erstmal Skeptiker und diejenigen, die gleich irgendwie auf sowas aufspringen. Und so entstehen natürlich dann eben Diskussionen. Und was bringt diese neue Anbauweise am Traktor, war die zentrale Frage. Und ja, die meisten von uns wissen, wie diese Debatte ausgegangen ist, denn eine dieser Anbauweisen ist bis heute Standard bei Traktoren. Aber wir machen uns den Spaß und stellen mal einen Vergleich auf. Also, wir schauen uns erstmal den Schwingrahmen an, der also bis dahin Standard war. Der wird häufig bei Kleinschleppern oder Einachsschleppern oder bei Geräteträgern verwendet. Und dieser Schwingrahmen, das ist also ein beweglich gelagerter Rahmen, an dem dann ein Anbaugerät befestigt werden kann. Und dieser Schwingrahmen ermöglicht dem Anbaugerät eine pendelnde Bewegung quer zur Fahrtrichtung. Und dadurch kann sich das Gerät auch besser an den Boden anpassen, zum Beispiel in unebenem Gelände. Und besonders wichtig ist es bei Geräten fürs Pflügen oder bei Eggen oder bei Hackgeräten, die also eine gleichmäßige Arbeitstiefe halten müssen. Ja, also der Vorteil von dem Schwingrahmen, Bodenanpassung ist möglich, eine gute Führung von dem Anbaugerät und es ist halt auch weniger Belastung für Schlepper und Gerät dadurch. Nachteil von diesem Schwingrahmen ist, dass er weniger universell ist als der jetzt hier trendige Dreipunktanbau, sondern der ist eher für spezielle Schleppertypen und eben Geräteträger sinnvoll. Beim Dreipunktanbau ist es so, dass das Gerät also an, wie der Name schon sagt, drei Punkten direkt am Traktorheck angebaut wird, nämlich an zwei Unterlenkern und an einem zentralen Oberlenker. Das ermöglicht eben auch das Heben und Senken und teilweise Schwenken von Anbaugeräten durch Hydraulik.
Wenn ich da kurz unterbrechen darf, es ist leider so, dass wir ein Podcast sind, aber ich finde, du machst die Bewegungen also sehr schön nach, die du beschreibst. Leider sehen das unsere Zuhörerinnen natürlich nicht, aber bitte mach weiter. Okay. Sehr, sehr anschaulich für mich.
Der Vorteil von diesem Dreipunktanbau ist, dass der sehr, sehr universell ist. Also man kann da unzählige Gerätearten dran bauen. Ja. Dafür ist er auch genormt und ja, entsprechend ist er also da eben recht vielseitig nutzbar. Und die Verbindung ist starr, es ist also keine freie Pendelbewegung des Geräts, außer man nutzt dafür eine Pendelstütze oder lässt bestimmte Lagerungen bewusstlose, das geht auch. Der Nachteil von diesem Dreipunktanbau ist, dass er eine weniger eigenständige Bodenanpassung hat, das Gerät folgt also primär der Schlepperbewegung. Ja, kurz gesagt, Schwingrahmen, beweglich gelagert, pendelnder Rahmen zur besseren Bodenanpassung von Geräten, Dreipunktanbau starr, dafür hydraulisch gesteuerter Standardanbau, beziehungsweise ein richtiges System und es ist eben universell nutzbar und dadurch auch weit verbreitet. Also heute ist der Dreipunktanbau der Standardanbau bei fast allen landwirtschaftlichen Traktoren und hat sich also über viele Jahrzehnte, wie man jetzt feststellen kann, bewährt. Ich habe mich noch nie gefragt, wann der entwickelt worden ist. Ja. Jetzt weiß ich es auch. Und sicher hat er sich in Details nochmal verändert jetzt über die Jahrzehnte hinweg, aber das Grundprinzip ist noch das Gleiche. Zurück also zum Beginn der 1950er Jahre. Bei Fendt ist man erstmal noch beim Schwingrahmen und bei einem dazu gebauten Kraftheber geblieben. Also man hat das System ein bisschen verbessert, sage ich mal, ein bisschen angepasst, aber man ist noch nicht auf diesen Dreipunktanbau aufgesprungen. Es gab auch einige Patente für den Dreipunkt, die man beachten musste. Also man konnte es jetzt auch nicht einfach kopieren. Mhm. Man hat aber schon mal mit dem Dreipunktanbau so ein bisschen experimentiert. Also hat schon mal selber ein paar Tests durchgeführt, Ideen umgesetzt. Und ja, damit man also dann gerüstet ist, falls das Ganze wirklich mal unumgänglich wird und vielleicht mal wieder die Biber kommt oder die Kunden kommen und sagen, jetzt ist aber Zeit, wir wollen jetzt den Dreipunktanbau. Im Jahr 1952 wurden dann insgesamt 6.771 Fendt-Dieselrösser gebaut. Also wieder eine deutliche Steigerung.
6.000 geknackt, hat sich die Montagehalle gelohnt.
Genau, wobei wir eigentlich gehört haben, dass die bis zu 6.000 Dieselrösser bauen kann. Irgendwie hat man scheinbar nochmal was dazu gebaut, sodass es also jetzt sogar 6.771 haben werden können. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis. Und in dem Jahr 1952 produzierte man auch das 20.000. Dieselross. Wir erinnern uns noch, wie das 10.000. gefeiert worden ist mit dem schönen Foto, wo die Familie das mit Blumen geschmückte, besonders lackierte Dieselross umrahmt hat. Das ist jetzt bei dem 20.000. Dieselross nicht der Fall gewesen. Das hat vor allen Dingen den Grund gehabt, dass man einfach mit anderen Dingen zu der Zeit beschäftigt war, weil Vorrang vor dem Feiern hatten eben vor allen Dingen die Angelegenheiten darum, die Produktionskapazitäten weiter zu erhöhen. Ja, also dass man jetzt wieder hier die Zahlen steigern kann in der Zukunft. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man so an dieser Kapazität weiterarbeitet, dann ist natürlich bald schon das 30.000. und das 40.000. Also ich meine, da kommt man aus dem Feiern auch nicht mehr raus. Genau, man war sich aber bei Fendt sicher, dass der Höhepunkt des Schlepperbooms noch nicht erreicht war. Außerdem war es wieder an der Zeit, Modellpflege zu betreiben. Das heißt, das F18 lief jetzt nach stolzen 15 Jahren endlich, weiß ich nicht, lief auf jeden Fall jetzt aus. Es gab wirklich extrem viele Ausführungen von diesem Modell. Ich erinnere da nochmal an Peter Mayer. Und es hat also wirklich seine Schuldigkeit getan, könnte man sagen. Und insofern ist es jetzt wirklich okay, dass dieses Dieselross, was sogar den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte, sozusagen das Modell, dann also jetzt auch in den Ruhestand geht. Stattdessen hatte man das F12 komplett überarbeitet und als wassergekühltes F12 GH auf den Markt gebracht. Auch dieses hatte wieder 12 PS, aber das F12 verfügte über 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge und war damit ziemlich spritzig unterwegs, was bei den Kunden recht gut ankam, kann man sich vorstellen.
Ja.
Genau. Das F12 war auch vielseitig einsetzbar. Es war eigentlich das kleinste aller Dieselrösser und bei diesem Modell kann man wirklich vom direkten Vergleich mit einem Pferde- oder Ochsengespann sprechen, dass das wirklich 1:1 ersetzt hat. Aber man musste dieses Dieselross nicht das ganze Jahr über durchfüttern und pflegen, sondern war halt dann doch nur in Anführungsstrichen eine Maschine.
Auch da ganz kurz an diejenigen von unseren Zuhörern, die die Chronik vielleicht vorliegen haben oder sich mal ausleihen. Da gibt es auf Seite 55 nämlich ein schönes Bild. Da ist es tatsächlich auch, also das F12-Modell, da sind im Geiste sind die Rösser noch nebendran am Ziehen sozusagen. Und es sieht wirklich klein, kompakt, schnittig aus im Hintergrund. Genau, also man versucht da, glaube ich, schon auch, oder hat schon auch wieder versucht, so ein bisschen ans alte Hergebrachte anzuknüpfen. Dass man das nicht aus dem
Fantasie
verliert. Die Fantasie
anzuregen, genau. Der Kraftstoffverbrauch von diesem F12 war mit 1 Liter pro Stunde niedriger als bei allen anderen Dieselrössern. Und die Ausstattung war auch recht gut. Es gab also auch hier eine Zapfwelle, Differentialsperre, Einzelrad, Lenkbremse, Riemenscheibe ist eh schon obligatorisch und der tiefenverstellbare Schwingrahmen, den wir gerade schon kennengelernt haben. Und alles war recht gut zugänglich, also man konnte überall gut hinkommen, es war sinnvoll angeordnet, da haben sich also wirklich die Ingenieure was einfallen lassen. Das ist ja auch, man kennt das von jeglicher Maschinerie oder einem Gerät, mit dem man zu tun hat, man merkt es schon, ob da jemand Hirnschmalz reingesteckt hat. Und das war also hier wohl der Fall, da war auch viel Erfahrung natürlich schon drin gesteckt in diesem F12 GH und insofern war es gut durchdacht und in der Handhabung einfach praktisch. Und daher hoffte man mit diesem Dieselross eine neue Zielgruppe ansprechen zu können. Und welche Zielgruppe, Domi, was meinst du, könnte das wohl sein? Wer steht denn auf clevere Lösungen?
Wer mit clevere, die Bäuerin.
Jetzt bist du aber schnell aufgekommen. Wahrscheinlich nur, weil ich gerade so geschaut habe.
Ja, das war jetzt nicht. Ich hatte vorhin schon mal und da auch ein bisschen ans Handlichere und ans Erreichbarere, vielleicht jetzt mit ein bisschen kürzeren Armen, wer weiß es. Aber ich hatte vorhin schon mal ganz kurz gedacht, ja, ob da nicht mal in die Richtung hingedacht wird, dass man da vielleicht dass mal ein vielleicht Produkt
Frauen,
entwickelt. Dass
ein bisschen entgegenkommen könnte. Und genauso war es. Ja. Also man wollte mit diesem F12 die Bäuerinnen ansprechen. Du hast es gerade schon gesagt, man ist natürlich da als Frau vielleicht extra darauf angewiesen, dass man überall gut hinkommt, dass es leicht zu bedienen im Sinne von körperlich leicht mit wenig Kraftaufwand auch ist. Und insofern war das also die neue Zielgruppe, die man ansprechen wollte, weil Fendt eben erkannt hat, dass die Frauen auf dem Hof nicht nur als Helferinnen für den Bauer in Frage gekommen sind, sondern dass die auch selber ihre eigenen Projekte am Hof gehabt haben und selber arbeiten, selbstständig durchgeführt haben. Und dass Bäuerinnen also als gleichwertige Persönlichkeiten und als Arbeitskraft auch am Hof wahrgenommen worden sind und dass man denen auch eine entsprechende Motorisierung anbieten wollte und musste.
Ich finde, das ist sowieso einer der spannendsten Aspekte dieser Motorisierung der Landwirtschaft, weil indem du eine Maschine ranschaffst, machst du ja zumindest ein Stück weit die menschliche Kraft obsolet. Das heißt, es wirkt wie ein Ausgleich, weil ein Traktor kann genauso gut von der Frau wie von dem Mann bedient werden, weil der die Kraft aufbringt. Ja. Und sowas finde ich allgemein. Jedes Mal, wenn es zu einem Technikfortschritt kommt, gerade einem, wo es die menschliche Arbeitskraft oder Muskelkraft obsoleter wird, macht es immer natürlich auch was im Geschlechterverhältnis beispielsweise.
Dass es was aufhebt sozusagen.
Dass es was aufhebt. Ja, das stimmt, ja. Und mich wundert es eigentlich, dass daran zum Beispiel nicht schon zu Kriegszeiten gedacht wurde. Gut, da hatte man noch andere Sachen, aber das sind ja häufig so Punkte, wo man sagt, die Männer stehen im Feld, die sind an der Front, die Frauen müssen ganz andere Arbeiten noch zusätzlich mit anpacken.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt gewesen, da anzugreifen, aber ja.
War man vielleicht noch nicht so weit, dass man daran gedacht hat. Ja. Oder war, wie wir ja auch wissen, im Krieg froh, dass man überhaupt irgendein Dieselrost zusammengeschraubt bekommen hat. Insofern war es halt jetzt an der Zeit, dass man eben auch den Bäuerinnen was anbieten konnte. Und da habe ich sofort bei der Recherche an meine Oma denken müssen. Ja. Weil bei meiner Oma war das nämlich auch so, dass die Männer aus der Familie im Krieg waren, beziehungsweise auch leider teilweise im Krieg gefallen sind. Und meine Oma war also nach dem Krieg dann wirklich dafür zuständig, den Hof am Laufen zu halten. Und sie war auch so eine zupackende Persönlichkeit und auch selbstbewusst und hat sich kann das auch zugetraut. Ne? Und es gibt ganz tolle Fotos von meiner Oma, wie sie als junge Frau eben auf dem Schlepper sitzt und da Arbeiten verrichtet. Und da habe ich sofort an sie denken müssen, mit welchem Dieselrost sie vielleicht da gearbeitet hat. Ich kann sie leider nicht mehr fragen, aber sie war da auf jeden Fall eine von denen, die hier angesprochen wurden sozusagen. Ja. Ja, also schönes Bild auf jeden Fall.
Glaube ich.
Das Foto schaue ich, oder die Fotos von der Zeit schaue ich mir gern an. Ja, allerdings hatte dieses F12GH auch seine Tücken, natürlich. Es hatte laut Chronik, Dr. Klaus Herrmann, ich zitiere, eine Tendenz zum rückwärtigen Überschlag.
Nicht so gut.
Nicht so toll. Bevor es aber so richtig die Runde machte, dass das ein Problem ist, hat Fendt kurzerhand Gewichte unter die Motorhaube gebaut. Also so ein bisschen Trick 17, kann man sich vorstellen. Also, was machen wir jetzt? Und man kann jetzt nicht die Konstruktion, die ja offensichtlich da ein bisschen fehlgeplant war, nochmal neu aufsetzen. Aber was kann man machen? Man kann da ein paar Gewichte unter der Motorhaube verstecken und dann ist die Sache erledigt. Aber also, witzige Idee. Es war aber noch ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt, weil natürlich sobald ein Schlepper auch schwerer ist, ist die Traktion einfach besser und die Zugkraft von diesem F12 wurde auch noch erhöht. Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Sehr geschickt.
Ja, und das kam natürlich gut an bei den Kunden.
Ja, das glaube ich. Wie gesagt, das haben wir jetzt auch gehört. Die letzten Jahre hat Fendt sehr viel Zeit damit verbracht, sich zu fragen, was die Kunden brauchen, was sie möchten. Man hat das auf den Ausstellungen versucht zu eruieren und darauf Antworten zu finden. Vor allem, es ging jetzt auch darum, neue Kundenkreise zu erschließen, wie beispielsweise die Bäuerinnen oder eben auch die Großbetriebe. Und eine Art und Weise, wie Fendt versucht hat, hier auf Antworten zu kommen, hat man sich bei Fendt Anfang der 50er die Frage gestellt, wie kann man der Öffentlichkeit zeigen, was ein moderner Kleinschlepper wirklich leisten kann. Also dass die Kunden auch überhaupt erstmal sehen, was es jetzt wieder alles Neues gibt. Es gab so viele Neuerungen. Was kommt denn da für mich in Frage? Prospekte allein reichen da nicht mehr aus. Es braucht einen Praxisversuch mit echter Aussagekraft. Und da hat man gesagt, da will man jetzt wirklich ins Feld bzw. aufs Feld. Und ein idealer Ort dafür war auch schnell gefunden, nämlich der Baldenweger Hof bei Freiburg. Das ist am Rand des Schwarzwalds. Ich habe es auch mal auf der Karte nachgeschaut. Den gibt es auch heute noch, soweit ich weiß. Kann man auch hin. Ist ein Verkaufsbetrieb.
So Direktvermarktung oder wie?
Direktvermarktung, also habe ich jetzt mal über die schnelle Google-Recherche. Genau. Und ist wirklich nicht weit weg von Freiburg, liegt ein bisschen östlich davon. Genau. Und dort betreute Paul Merznich eine landwirtschaftliche Maschinen- und Beratungsstelle, also dort in der Nähe dieses Hofs. Und der war natürlich super nah dran an den Bedürfnissen der Bauern. Und noch dazu galt er sehr bodenständig und auch sehr vertrauenswürdig. So. Und am 17. Oktober 1952 wurde jetzt dort unter Leitung des Landwirtschaftsministeriums eine große Kleinschlepper-Vergleichsvorführung abgehalten. Mhm. Wunderschönes Wort.
Eine große Kleinschlepper.
Eine große Kleinschlepper-Vergleichsvorführung. Man merkt es erst, wenn man es dann laut ausspricht. Genau, das heißt, da kamen jetzt aus dem In- und aus dem Ausland kamen Berater, da kamen Landwirte und viele staunten nicht schlecht über diese Kleinschlepper und vor allem eben auch, was der kleine Fendt F12GH leistete. Der war da mit dabei, zusammen mit einer ganzen Palette an Anbaugeräten, von der Hacke bis zum Grubber, vom Winkelpflug, Mähvorrichtung, alles da. Teils von Fendt selbst entwickelt, teils von renommierten Herstellern wie Stoll beispielsweise oder Feller. Genau, und dieses kleine F12 Dieselroste schlug sich hervorragend. Egal ob auf flachem Ackerboden oder in Hanglagen mit bis zu 30% Steigung. Also der 12er, der überzeugte durchweg. Mir ist übrigens bei der Recherche aufgefallen, ich glaube, ich habe meinen Liebling bei den Modellen, das ist der F12. Vielleicht, weil er der kleinste ist, aber irgendwie habe ich darin mein Herz verloren.
Verstehe ich.
Ja, also da wurden jetzt schon im ersten Produktionsjahr 1952 296 Stück verkauft. Das war durchaus ein Achtungserfolg. Die Akzeptanz, wir erinnern uns, lag vor allem auch größer als beim F40, also auf der anderen Seite der Palette, beim größten Gerät, genau dem F40, der einfach vielen bayerischen Grünlandbetrieben zu groß war. Ja, aber erst im folgenden Jahr zeigte sich dann das volle Potenzial. 1953 wurden sagenhafte 2409 F12GH produziert. Das war ein absoluter Krass. Rekord. Mhm. Da auch zur Einordnung, das war fast 2,5-mal so viel, wie Fendt in den ersten 10 Jahren insgesamt an Traktoren gebaut hat. Mhm. Also von der Gesamtzahl. Genau. Und dieser Boom war nur möglich, wir haben es vorhin gehört, die 6000 Maschinenmontagehalle war eh schon zu klein. Das war nur möglich, weil die Werkshallen in Marktoberdorf ständig erweitert wurden. Und auch, weil die Belegschaft weiter wuchs. Also 1953 arbeiteten jetzt schon 702 Menschen bei Fendt, womit die Schlepperfabrik unangefochten der größte Arbeitgeber der Region war. Genau. Übrigens, kleine Randbemerkung, in genau diesem Jahr wurde aus dem Ort Oberdorf, wir sagen natürlich immer Markt Oberdorf, weil es bei uns so drin ist, aber erst da wurde Oberdorf offiziell Markt Oberdorf. Ah. Was auch ein Zeichen für den wirtschaftlichen Aufstieg der Region war, den Fendt maßgeblich mitgestaltete.
Ende 1952 wurde noch eine ganz besondere Edition vom F15 gebaut. Das hat mir nämlich der Hans Fendt erzählt oder berichtet in unserem schriftlichen Interview. Und hast du vielleicht eine Idee, was für eine besondere Edition das sein könnte?
Warte, von welchem jetzt? Vom
F15. Da kannst du gar nicht drauf
kommen. Da kann ich nicht drauf kommen. Das hätte mir jetzt auch sehr überrascht.
Erzähl's mir bitte. Dir. Ja. Also, in dem Interview hat mir der Hans Fendt ganz toll Folgendes beschrieben. Bei der Bescherung an Weihnachten 1952 wurde geheimnisvoll erklärt, dass das Christkind noch etwas anderes mitgebracht hätte. Die ganze Familie ging über die Durchfahrt in das neue Bürogebäude bis zum Ende des Ganges. Dann wurde Licht gemacht im Raum. Und mittendrin stand das Dieselross. Es war ein F15, der maßstabsgetreu verkleinert für uns Kinder von der Lehrwerkstatt hergestellt worden war.
Wahnsinn.
Natürlich sollte er auch fahren und war mit einem Motorradmotor ausgestattet. Leider weigerte er sich zu starten, sodass erstmal geschoben werden musste. Außer Qualm und Rauch und schwitzenden Erwachsenen tat sich nichts. Die Erstfahrt musste daher noch ein paar Tage warten. Er hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h, okay, die sehr oft erreicht wurde. Rückwärtsgang gab es keinen. Dieses Dieselross wurde dann auf den Ausstellungsständen der Firma Fendt in den 50er Jahren auf der Weltkugel gezeigt. Leider ist der Verbleib ungeklärt.
Das war, okay, der stand auf der Weltkugel. Auf
dem, ja, genau. Und da gibt es auch ein super cooles Bild auf Seite 51 in der Fendt-Chronik. Da sieht man eben die Fendt-Ausstellungsfläche aus den 50er Jahren. Da steht jetzt nicht das genaue Jahr drunter. Wahrscheinlich haben sie es, konnte das nicht rekonstruiert werden. Aber da sieht man eben so mehrere so Bögen, die quasi über den Köpfen der Leuten dann zusammengeführt werden. Und da ist eine Weltkugel mit Fahnen aus allen möglichen Ländern. Und obendrauf sitzt tatsächlich ein kleines Dieselross. Und das scheint also hier dieses Weihnachtsdieselross von Hans Fendt und Bruder wahrscheinlich zu sein. Und das hat man also dann in dem Stand verbaut.
24 km/h ist schon echt sportlich, wenn da Kinder drauf sind. Die E-Scooter fahren 20, glaube ich, oder? Mhm. Das ist immer mein Ding mit zwischen 30 mit dem Auto und 20 mit dem E-Scooter. Da kommt man schon schnell.
Ja.
Nur schade, dass es nicht lief. Das erinnert mich ein bisschen, wie wenn man an Weihnachten vergisst, die Batterien, die Spielzeuge für die Kinder einzusetzen oder gar zu kaufen, dass es dann nicht gleich läuft.
Aber scheint also, ja trotzdem sehr gut angekommen dann ja wohl zu sein. Schon. Also nur am Anfang aber später schon. Aber wahrscheinlich auch nicht so super verlässlich, sonst wäre es wahrscheinlich woanders gelandet als da in der Ausstellungsfläche, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Aber auf jeden Fall ist das eine nette Anekdote, zumal man diese Abbildung mit der Weltkugel ohnehin kennt als Fan oder Fan-Beobachter. Die kommt dann auch später nochmal, wenn wir ein bisschen vorblättern. Auf Seite 60 von der Fendt-Chronik ist auch ein ganz, ganz bekanntes Bild, wo also eine Illustration, also eine Fendt-Werbeanzeige zu sehen ist, wo also auch ein Dieselross auf einer Weltkugel sitzt. Also das ist eine ganz übliche Abbildung auch gewesen aus der Zeit. Ja, also witzige Geschichte auf jeden Fall. Und wir sind jetzt also im Jahr 1953 und Fendt beschäftigte sich zu der Zeit nicht nur mit Wachstum, sondern es stand einmal wieder eine DLG-Wanderausstellung an, und zwar dieses Mal in Köln. Und dort stellten Eicher und Deutz luftgekühlte Schlepper vor. Und ja, erregten damit ganz schönes Aufsehen, weil man ja zu dem Zeitpunkt in erster Linie wassergekühlte Traktoren gehabt hat. Und jetzt wird's interessant, nach der Ausstellung wurden Aufsätze in der ATZ, das ist die automobiltechnische Zeitschrift gewesen, veröffentlicht, in denen es hieß, dass luftgekühlte Dieselmotoren in den Emissionen weniger umweltbelastend waren. Da muss ich sagen, war ich erstmal so ein bisschen, hat das damals überhaupt irgendjemanden interessiert? Also das fand ich tatsächlich erstaunlich, weil ich das Gefühl habe, man hat zu der Zeit über solche Dinge gar nicht gesprochen.
Also meines Wissens ging es da auch 60er, 70er erst so richtig los. Also ich dachte nur immer, dass es tatsächlich jetzt eher auf Regierungsebene, dass man das da auch schon im Blick hatte. Aber dass es jetzt so in der normalen Umgebung eine Rolle gespielt hat.
Hat mich jetzt erstmal gewundert, muss ich sagen, dass das ein Aspekt war, der hier besonders herausgehoben worden ist. Aber ist ja gut, also verstehe mich nicht falsch, auch in meinem Interesse, nur dachte einfach, dass es zu der Zeit noch nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat. Genau, bisher hatte man ja wassergekühlte Schlepper, und gerade in den 50er Jahren spielte die Art der Motorkühlung bei Traktoren dann eben eine große Rolle. Und vielleicht schauen wir uns mal die wichtigsten Unterschiede zwischen luftgekühlten und wassergekühlten Traktoren damals an, um das ein bisschen besser zu verstehen. Also bei den wassergekühlten Traktoren war es so, in Bezug auf die Funktionsweise, dass das Kühlwasser durch den Motorblock zirkuliert ist und entsprechend dann Wärme an einen Kühler abgegeben hat, und es gab noch einen zusätzlichen Luftstrom durch einen Ventilator, der das Wasser gekühlt hat. Die Vorteile waren, dass es gleichmäßig und kontrollierbare Motortemperatur war eher für große und leistungsstarke Motoren geeignet, und es war meist ein leiser Betrieb im Vergleich zu den luftgekühlten Traktoren, wie wir gleich hören werden. Die Nachteile, und das ist wirklich enorm, Frostgefahr im Winter. Mhm. Also ohne Frostschutzmittel sind Motorschäden möglich oder sogar wahrscheinlich. Also wir erinnern uns auch dran, dass der Peter Meyer dazu was erzählt hat, dass das leicht mal passiert ist, wenn man dann später irgendwann heutzutage noch irgendwie so einen Oldtimer rauszieht und dann vielleicht einen Faschingsumzug mitfährt.
Das war's,
und dann vergisst man, das Wasser abzulassen und dann hat man den Salat. Ja. Und noch ein weiterer Nachteil ist aufwendiger von der Bauweise her. Also es gibt mehr Teile bei dem wassergekühlten Schlepper. Also man braucht einen Kühler, Pumpe, Schläuche, ist also anfälliger für Leckagen und einfach ein höherer Wartungsaufwand. Und außerdem sind sie ein bisschen schwerer dann, die Schlepper, und das Ganze ist teurer in der Herstellung. In erster Linie hat der Lanz Bulldog, die HWD-Serie war wassergekühlt, und bei Eicher frühere Modelle, und eben auch Fendt hatte wassergekühlte Traktoren. Und bei den luftgekühlten Traktoren ist es so, dass der Motor durch einen Ventilator mit Luft gekühlt wird und diese Luft wird über Kühlrippen am Zylinder geblasen. Die Vorteile davon sind, dass es eben weniger anfällig für Frost im Winter ist. Also es gibt kein Kühlwasser, das einfrieren könnte. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass man Kühlwasserverlust hat, also keine Leckagen durch poröse Schläuche oder ähnliches. Es ist ein einfacher Aufbau, weniger Gewicht. Aber es gibt natürlich auch hier Nachteile. Die Kühlung ist oft ungleichmäßiger, kann also dann bei hoher Last oder Hitze zu Überhitzung führen. Außerdem gibt es laute Ventilatorgeräusche, ist vielleicht auch nicht immer so angenehm. Und bei Staubbelastung, also wir denken mal an Ernte, Getreideernte, ans Dreschen, dann können die Kühlrippen auch schnell verschmutzen und die Kühlleistung sinkt dann natürlich. Typische Vertreter waren von luftgekühlten Traktoren Deutz. Und Deutz hat wirklich dann auch konsequent auf luftgekühlte Traktoren schon gesetzt. Also recht früh, muss man sagen. Bei Fendt war man zunächst eher mal wieder etwas skeptisch. Also so ähnlich wie beim Dreipunktanbau. Auch hier lieber nochmal drüber nachdenken. Aber man nahm den Wunsch der Landwirte natürlich wahr und auch irgendwie ernst und hat sich damit beschäftigt. Es bot sich dann auch an, das F12 nun auch als luftgekühlte Variante anzubieten. Das war dann das F12 HL. Die Verkaufszahlen gaben der Maßnahme dann recht. Also da haben dann wieder die Kunden so ein bisschen die Richtung gezeigt. Schon 1954 überstieg der Absatz der luftgekühlten Variante dem der wassergekühlten Variante um 200 Stück. Also schon eindeutig. Aber noch erfolgreicher entwickelte sich ein anderes neues Modell zu der Zeit. Das kurzerhand könnte man sagen zum Shooting Star unter den Fendt-Traktoren wurde. Und das war das F24L. Auch da handelt es sich um einen luftgekühlten Schlepper, in dem Fall mit einem Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor wieder von den Mannheimer Motorenwerken. Und es hatte die Bauart AKD-12Z, sagt vielleicht den Nerds unter unseren Hörern was. Die 24 PS-Klasse war im Markt schon ziemlich dicht besetzt. Ja? Also man hat sich da, eigentlich hätte man sich schwer tun müssen, sich hier noch hineinzudrängen, muss man sagen. Aber man hatte bei Fendt mal wieder den richtigen Riecher. Also obwohl man sich da jetzt in bester Gesellschaft im schlechten Sinn, also in üppiger Gesellschaft gesehen hat, hat man sich das trotzdem getraut, da noch die Reihe zu schließen sozusagen. Und insofern war das aber dann wohl doch die richtige Entscheidung. Das F24L überzeugte nämlich vor allem durch seine üppige Ausstattung. Und die machte das Dieselross sehr vielseitig. Das Ausstattungspaket beinhaltete nämlich ein Mähwerk. Außerdem gab es wieder die Klappgreifer, von denen ich schon erzählt habe. Das war ja die Weiterentwicklung von den Greiferrädern. Und außerdem gab es eine neue Fendt-Hydraulik-Kraftheberanlage. Und außerdem konnte dieses F24L sowohl mit Dreipunktgestänge als auch mit Normschwingrahmen kombiniert werden. Also das F24L konnte tatsächlich, und das war eigentlich das Besondere, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Dieses Fendt Dieselross F24L hatte auch eine ganz besondere Neuerung. Und zwar war das das erste Dieselross, was mit einem Frontlader ausgerüstet werden konnte. Jetzt muss man da aber nochmal unterscheiden, weil im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, was, die haben da schon einen Frontlader angeboten. Nein, haben sie nicht, also nicht Fendt, sondern es war nur in Anführungsstrichen so, dass man bei diesem F24L einen Frontlader selber nachrüsten konnte. Ah, ja. Das heißt, es waren aber die Vorkehrungen getroffen. Mhm. Also es wurde nicht ab Werk mit einem eigenen Fendt-Frontlader ausgeliefert, das gab es erst später, sondern man konnte also hier, ja, also es war quasi alles vorbereitet, ja, für ein eben Frontladersystem. Und da arbeitete man mit Herstellern wie Stoll, heute noch Frontladerhersteller, Baas oder Hauer zusammen und hat für die quasi schon entsprechend das eben vorbereitet. Die Lader wurden dann an den Rahmen oder an den Vorderachsbock von dem F24L montiert und über eine separate Hydraulikpumpe oder über den Zapfwellenantrieb betrieben. Und das war im Prinzip hier eben ja das, was dann daran auch neu war. Und da war sie also die vielseitig einsetzbare Kraftzentrale, ja, die sich die Landwirte schon die ganze Zeit gewünscht haben. Also jetzt konnte ich also sogar vorne meine Schaufel hinbauen. Und das hat vor allen Dingen natürlich technikbegeisterten Landwirten gefallen, die sich das schon lange gewünscht haben.
Also ja, diese Kraftzentrale, das ist auch ein sehr schöner Begriff, finde ich. Das nimmt immer mehr die Gestalt an, wie wir es jetzt heutzutage auch erwarten. Auch im Bereich der Hydrauliktechnik zeigte Fendt in den frühen 50ern durchaus Pioniergeist, denn man hat auch hier wieder erkannt, wer im Schlepperbau zukunftsfähig bleiben wollte, der musste einfach bei jeder technischen Ausstattung neue Wege gehen und durfte sich da nicht verschließen. Also, dass man eine eigene Schlepperhydraulik entwickelte, wurde deshalb durchaus zur Priorität. Und das sollte wirklich ein Projekt auch sein mit großem Gewicht natürlich für die komplette Markt Oberdorfer Zukunft. Einfach war der Weg dahin nicht, denn eine entscheidende Rolle für diese ganze Entwicklung spielte dabei die Sachse KG in Kempten. Die war ursprünglich Zulieferer für einzelne Komponenten davon oder zumindest dafür vorgesehen. Und dafür entwickelte sich dieses Unternehmen jetzt rasch zu einem ja, unverzichtbaren Partner. Aber, also Sachs lieferte unter anderem zum Beispiel Hubzylinder, Steuergeräte, Mähwerksantriebe, alles in hoher Qualität und jetzt auch in immer zunehmend größerer Stückzahl. Aber das Kemptner Unternehmen geriet in Zahlungs- und Lieferschwierigkeiten. Weil es jetzt aber zu diesem Zeitpunkt für Fendt schon so wichtig, ja fast unverzichtbar war, beschlossen Hermann und Xaver, die Sachse KG aufzugreifen und damit zu übernehmen. Also der Xaver wurde Geschäftsführer dieser KG tatsächlich, also war selber am Ruder, was er auch bis 1975 blieb. Also da übernahm man jetzt wirklich ein anderes Unternehmen, einen früheren Zulieferer, damit die eigene Produktion sauber weiterlief. Ja, und unter der Mithilfe vom technischen Leiter Karl Peter entstand jetzt dort in Kempten ein ziemlich leistungsstarker Zweigbetrieb mit rund 320 Mitarbeitenden. Und dieses Werk 2, so wurde es genannt, blieb aber trotzdem weiter selbstständig als Kemptner Maschinenfabrik GmbH. Und die produzierten übrigens neben den Stücken, die Fendt benötigte, für die man sie eigentlich aufgekauft hat, weiter die Kettelmaschinen für die Textilindustrie werden die vor allem gebraucht. Frag mich jetzt aber nicht genau, was das im Detail ist. Genau. Nein, aber die produzierten sie auf jeden Fall weiter und waren da, das war jetzt nicht nur so ein Ding, was man nebenher machte, sondern man hat damit schon auch Gewinn erwirtschaftet. Genau. Ja, und jetzt gab es zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich große Ehrung, denn für ihren unternehmerischen Mut, für das technische Engagement wurden die Brüder Fendt, also Hermann und Xaver, jetzt tatsächlich auf höchster Ebene geehrt. Denn der Bundespräsident Theodor Heuss, der verlieh den beiden das Bundesverdienstkreuz.
Oha.
Ja, tatsächlich. Das wurde Markt Oberdorf vom Bürgermeister verliehen. Der Theodor Heuss kam leider nicht persönlich, aber es ist auch absolut, ich glaube, das macht man nur erster Klasse, zumindest heute, da bin ich mir sowas selber nicht ganz sicher. Genau, aber kam nicht direkt vom Heuss. Aber ich meine, viel besseres Lob gibt es nicht. Mit Ausnahme vielleicht dem einen, dass man, und das wird zum Beispiel, wenn man sich die Chronik auch anschaut, dieses eine große Lob ist, dass die Leute einfach gern bei Fendt arbeiteten. Die Benefits, wir haben da schon drüber gehört, wie man heute so schön sagt, zum Beispiel eben die Wohnungen, die Werkswohnungen, die man beziehen konnte, die waren für die damalige Zeit ziemlich hervorragend. Also neben den Werkswohnungen gab es zum Beispiel auch noch eine Unterstützungskasse, wenn man mal ein bisschen in finanzielle Nöte gelangte. Es gab eine Tag und Nacht geöffnete Kantine für die Mitarbeitenden, was auch nicht zu unterschätzen ist. Was ich auch noch ganz lustig finde, ist, dass die Mitarbeiter, vor allem die Jüngeren, die von weiter weg kamen, die häufig mit dem Motorrad herfuhren, weil man sich das halt besser leisten konnte, die erhielten gratis einen Helm.
Okay. Genau.
Und wem es in
war
der
Fendt-Werbung drauf? Auf
das weiß ich leider nicht. Da sind 100% da auch noch einige überliefert. Und wem es in der Werkhalle zu unsicher war für die eigenen Füße, für den gab es Sicherheitsschuhe. Aha. Also auch das war alles noch nicht natürlich vorgeschrieben. Deswegen würde ich es mal als Benefit bezeichnen. Mhm. Und was ich auch super interessant fand, es gab sogar Heiratsanzeigen, in denen junge Frauen gezielt nach Fendt-Arbeitern suchten. Denn davon versprach man sich eine gesicherte, solide Zukunft.
Okay.
Ja, also schon schön, wenn man das direkt in die Heiratsanzeige als Gesuch, nicht mal irgendwie als Angebot, sondern als Gesuch schreiben konnte. Im Jahr 1954 gab es dann noch einen besonderen Meilenstein. Die nächste runde Zahl, das 30.000. Dieselross lief vom Band. Und das war ein Fendt F24L. Es gab eine Art Feier, denn das war auch Anlass für einen prominenten Besuch, nämlich der Bundeslandwirtschaftsminister der damaligen Zeit, Heinrich Lübke, der ließ es sich nicht nehmen, dafür persönlich dann tatsächlich nach Marktoberdorf zu kommen. Mhm. Und der Minister wollte jetzt mehr als nur einen Rundgang durchs Werk. Ihn interessierte vor allem, wie Fendt zur flächendeckenden Motorisierung kleiner und mittlerer Betriebe beitragen konnte. Wir erinnern uns daran, dass bei den Großbetrieben, das hat funktioniert mit der Motorisierung weitestgehend, bei den kleineren und mittleren war das immer noch nicht komplett durchmotorisiert. Und ein besonderes Anliegen vom Minister, ein Schlepper für 5.000 D-Mark. Robust, einfach und bezahlbar. Der Hermann Fendt verwies jetzt hier auf die durchdachte Preiskalkulation seines Dieselrosses, also dass es leistungsstark ist, aber durchaus erschwinglich sein sollte. Und er erklärte vor dem Minister selbstbewusst, wir bauen Traktoren, mit denen eine Person ohne Werkzeug alles machen kann. Da haben wir jetzt wieder zum Beispiel auch wieder dieses Bäuerin-Bauer-Prinzip, das Kraftzentralen-Prinzip, genau, fließt da alles zusammen, ein Gerät, das alles kann und mit dem jeder alles kann. Genau. Also das bringt, glaube ich, das Selbstverständnis der Marke ziemlich gut auf den Punkt. Mhm. Das war auch kein leeres Versprechen. Das zeigte schon ein Blick auf die Zahlen. Inzwischen sind wir bei 849 Mitarbeitern, die produzierten im Jahr 1954 genau 9.370 Traktoren. Wahnsinn. Und damit war Fendt jetzt wirklich auf dem besten Weg, sich dauerhaft unter den führenden Schlepperherstellern zu etablieren. Jetzt bestätigen es auch die Zulassungszahlen, auch außerhalb der südlichen Bundesländer. Genau, man war bundesweit insgesamt mittlerweile auf Platz 4 hinter Lanz, KHD und Hanomag. Nur die Hamburger, die wollten nicht zurecht. Jetzt hatte man schon diese Messe, aber die wollten nicht unter 2014 Hamburger Zugmaschinen im Jahr 1944 war kein einziges Dieselross. Ich weiß nicht, warum man sich mit denen verscherzt hat, aber
Die haben sich gesträubt. Okay, naja. Wäre mal interessant, wie die Zahlen heute in der Region sind.
Da kommen wir ja später noch in der nächsten Staffel drauf.
Ich schreib's mir auf. Wir kommen zum Jahr 1955 und dies ist ein besonderes Jahr in der Geschichte der Landtechnik bzw. in der Traktorengeschichte. Es ist nämlich das Jahr des Schlepperbooms. Das Jahr 1955 markiert den absoluten Höhepunkt der Schlepperproduktion in Deutschland. In diesem Jahr wurden, und jetzt halt dich fest, Domi, 99.341 Zugmaschinen neu zugelassen.
Wahnsinn.
Und jetzt kommt's, das ist bis heute Rekord.
Ach, krass. Ja.
Und der wird vermutlich auch nicht mehr übertroffen. Ja. Also vielleicht mal zum Vergleich, wie jetzt so in den letzten Jahren die entsprechenden Zahlen sind. Also 2021 war ein sehr starkes Jahr und da wurden 34.472 Traktoren neu zugelassen.
Ja.
Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Vergleich, 2022 waren es dann 30.357, ein bisschen weniger. Noch ein bisschen weniger waren es 2023 mit 30.345 und noch mal weniger waren es 2024 mit etwa 29.292. Das heißt, wir sind hier also in ganz anderen Zahlenhöhen unterwegs wie im Jahr 1955. Liegt natürlich daran, dass das für viele der erste Schlepper war, der da gekauft worden ist oder dass überhaupt erst mal eine Motorisierung vom Betrieb stattgefunden hat. Und jetzt sind wir natürlich an einem anderen Punkt, wo die Kunden ganz anders schon aufgestellt sind und entsprechend gesättigt sind. Hier Klar. und da und natürlich nicht mal mehr der Bedarf so groß ist. Aber trotzdem finde ich es enorm, dass das dann also fast 100.000 waren. Irre.
In einem Jahr.
Ja, Fendt hat von dem Kuchen, also im Jahr 1955, ein recht großes Stück abbekommen, könnte man sagen. Denn von den gut 99.000 neuen Schleppern kamen 9.834 Stück aus Markt Oberdorf. Das entspricht einem Marktanteil von fast 10%. Fendt rangierte damit hinter Hanomag nach wie vor, KHD, also Deutz und Lanz auf dem vierten Platz. Die genaueren Zahlen bzw. die Zusammensetzung der Zahlen ist schon ziemlich interessant, denn Fendt war vor allem in den Leistungsklassen bis 12 PS und 18 bis 24 PS stark vertreten. Weiterhin aber bei den Großtraktoren 35 bis 60 PS eher zurückhaltend, da konnte man gerade mal 48 Neuzulassungen verzeichnen. In diesem Bereich hatte Fendt also Nachholbedarf, wenn man so will. Immerhin, und das hat mich dann doch auch überrascht zu lesen, konnte man aber Schlüter, also die bayerische Konkurrenz, die später für Großtraktoren bekannt war, in dieser Leistungsklasse weit hinter sich lassen. Also da war Schlüter tatsächlich noch nicht so weit. Die haben dann erst später, nämlich in den 60er und 70er Jahren, sich auf Großschlepper spezialisiert. Und zu dem Zeitpunkt hatte nämlich der Freisinger Hersteller gerade mal 14 neu zugelassene Traktoren aus der oberen Leistungsklasse. Also ganz, ganz spannend, weil man hat ja dann oft so ein Bild von dem Hersteller, wie er jetzt aus heutiger Sicht quasi zurückblickend ist, was man dann halt schon an Wissen gesammelt hat, und das ist noch eben vor dieser Spezialisierung gewesen. Ja, stattdessen wurde Mitte der 50er Jahre die oberste Leistungsklasse von Hanomag, Lanz, MAN und auch von Ford beherrscht. Und letztere Ford-Traktoren wurden aus dem Ausland importiert. Da wollte ich dann nochmal genauer nachschauen, weil in der Chronik eben nur die Rede von Ausland ist und irgendwie hat mich dann doch interessiert, wo denn genau. Und anscheinend hat Ford zu der Zeit aus den USA importiert, aber auch aus England und Dänemark. Also kam dann aus allen Richtungen sozusagen. Fendt hat erstmal sich damit trotzdem nicht wirklich beschäftigt. Also das Segment wollte man erstmal, wie soll ich sagen, gut sein lassen und sich lieber auf die kleineren Leistungsklassen konzentrieren. Da hat man sich einfach auch recht wohl gefühlt bei den bäuerlichen Familienbetrieben. Da kam man gut an und das war ja auch der Ursprung. Ja. Da kam man her sozusagen. Ja.
Kommt auch wieder die Essenz raus. Ja. Genau.
Da hat man einfach auch die Verbindung gehabt. Und diesen bäuerlichen Familienbetrieben galt ja auch die Sympathie der Politik und das wollte man ja auch ein bisschen mitnutzen, dieses Fahrwasser. Und insofern entschied man sich bei Fendt erstmal nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen, sondern man konzentrierte sich also lieber darauf, die Kapazitäten im Werk auszubauen und lieber dann in den kleineren Leistungsklassen erfolgreich zu sein. Und man investierte also wieder in neue Fertigungsanlagen, stellte nochmal zusätzliches Personal ein. Wobei, das finde ich jetzt dann auch ganz interessant, das wurde langsam zu einem Problem. Also wir haben ja jetzt von einer Belegschaft von gut 800, fast schon 900 Leuten gesprochen. Und jetzt wurde es aber doch immer schwieriger, neue Leute zu finden. vor allen Dingen gute Leute. Ja, also der Hermann Fendt hat sich wohl da immer wieder drüber beklagt, dass es zu wenig Facharbeiter gab. Und das hat wohl auch der ganze gute Ruf und das gute Image von Fendt damals dann nichts genutzt. Und
Irgendwann ist
es erschöpft, vielleicht auch die Region ein Stück weit erschöpft gewesen, dass da also wirklich nicht mehr gute Leute noch verfügbar waren. Also man musste dann vielleicht auch sich vermehrt auf das Thema Ausbildung auch stürzen, ja, dass man also selber die Facharbeiter dann halt dafür Nachschub sorgt sozusagen. Aber gut, sei es drum, es boomte auch so, wie Dr. Klaus Herrmann so schön in seiner Fan-Chronik schreibt, nachdem man gerade erst das 30.000. Dieselross gefeiert hat. Du hast es schon erzählt, mit prominentem Gast, stand wenige Monate später, am 13. November 1955, schon das nächste Jubiläum an. Denn dann konnte man den 50.000. Dieselrostschlepper feiern. Und das hat man auch getan. Man war weiterhin in Feierlaune. Es gab dann einen richtigen Festakt, bei dem eben dieses 50.000. Dieselrost vorgestellt worden ist. Und da war sogar der Vizekanzler Franz Blücher dabei. Und Hermann Fendt hielt damals eine Ansprache. Da gibt es auch ein Zitat in der Chronik. Heute sind wir die größte Schlepperfabrik des Landes Bayern und beschäftigen hier in unserem Marktoberdorfer Werk 1500 Mann. Unsere Tagesproduktion liegt je nach Bedarf zwischen 50 und 70 Maschinen mit einem Jahresausstoß von über 12.000 Stück. Also ja, hat man sich auf jeden Fall auch nicht lumpen lassen.
Es ist krass, wie exponentiell schneller es einfach wächst. Ja. Mitarbeiterzahlen, Ausstoß oder Produktion,
ja.
Modelle, Wahnsinn.
Auf jeden Fall, ja, definitiv. Und es gab auch eine Festschrift erstmals, kennt man heute ja auch von irgendwie verschiedenen Firmenjubiläen oder Vereinsjubiläen auch sehr beliebt, dass man also ein kleines Büchlein hat, wo so ein bisschen zusammengetragen wird, die Historie und ja, alte Bilder und so.
Das machen freiberufliche Historiker wie ich
zum Beispiel. So. Genau. Ich verstehe.
Also dem Punkt kurz Werbung.
Absolut. Und diese Festschrift erschien in Zusammenarbeit mit dem Allgäuer Heimatverlag in Kempten und die hat 20 Seiten umfasst und beinhaltete, wie man sich vorstellen kann, eine einzige Lobeshymne auf Fendt. Also es waren reich bebilderte Seiten, die also die gesamte Historie von der Gründung bis zu den 50er Jahren zeigte und also vor Selbstbewusstsein nur so strotzte.
Das darf man in der Festschrift.
Natürlich. Und natürlich gab es auch grafische Darstellungen von Technik und auch die gesamte Fertigung ist gezeigt worden. Also da hat man auch mal so ein bisschen Einblicke gegeben vielleicht und das hat die Leute ja auch interessiert. Also ich meine, man hat in der Region ja auch über Fendt gesprochen und klar haben die Mitarbeiter was daheim erzählen können, aber so hat man das vielleicht auch einfach mal anhand von Bildern sehen können und hatte da einfach auch vielleicht, ja, imagemäßig sicherlich auch nicht verkehrt, da ein bisschen sich reinschauen zu lassen. Und sogar die Vorzüge der Mitarbeiter kamen darin nicht zu kurz. Ja, also vom Speisesaal bis zu den Sozialräumen etc. hat man dann nochmal mit reingeschrieben, dass sie so geschmackvoll eingerichtet waren und so. Und da hat man vielleicht auch nochmal so ein bisschen Recruiting gemacht,
ja.
Noch ein bisschen Personalwerbung an der Stelle. Und so ist man also bis Jahresende 1955 gekommen und Fendt hat in diesem Jahr 11.811 Traktoren produziert. So ist man also bis Jahresende 1955 gekommen und Fendt hat in diesem Jahr 11.811 Traktoren produziert. Nicht ganz die 12.000 Stück, aber fast, muss man jetzt auch mal sagen. Also insofern ganz nah an der präsentierten Zahl von Hermann Fendt. Und die Verkaufsschlager waren die Reihen F12, F15, F20 und F24. Und vom F24 gab es neben der luftgekühlten Variante auch übrigens ein wassergekühltes, das halt auch manche Landwirte wollten. Und Fendt kam also diesem Wunsch nach. Das zeichnete sie vielleicht auch immer so ein Stück weit aus. Und insgesamt führte man zu der Zeit dann 7 verschiedene Baureihen bei Fendt von 12 bis 40 PS.
Das ist schon Wahnsinn. Also bei den Zahlen, da kann einem schon fast schwindelig werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt auch über 6 Folgen hinweg. Es ist schön, das mal so zu sehen, wie sich das aufeinander aufbaut. Es sind nicht nur die Produktionszahlen. Wenn man überlegt, damals hat man sich auf Marktoberdorf und das Umland, überall, wo man halt schnell zum Reparieren und Ausliefern hinkam, beschränkt. Und inzwischen gingen die Dieselrösser in über 30 Länder. Also kann ich schon fast sagen, wenn man jetzt damals an die Industrienationen denkt, ein beinahe weltumspannender Erfolg. Es gibt auch ganz viele Bilder davon, von diesen Güterzügen, die regelmäßig Markt Oberdorf in Richtung Bremerhaven verließen, wo die Traktoren auf Frachter verladen wurden. Und man sieht halt auf diesen Zügen, da ist auch kein Dach drüber über den Waggons, und man sieht wirklich hübsch aufgereiht die ganzen Fendt-Traktoren da hintereinander stehen. Und von Bremerhaven aus ging es dann in Richtung Türkei, nach Saudi-Arabien oder sogar bis in den Iran. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Das war nämlich auch ein symbolträchtiger Moment. Das war eine Schenkung eines F-15-Schleppers an das persische Kaiserpaar. Genau. Und der Wunsch, der damit einherging, den man damit überreicht hat, war, dass das Dieselross zum Symbol für die Modernisierung der iranischen Landwirtschaft werden sollte. Ein Wunsch, den der Schah damals auch gern unterstützte. Und auch das war tatsächlich der Beginn einer jahrzehntelang stabilen Geschäftsbeziehung, bis es mit dem Schah dann vorbei war im Iran. Aber das muss man sich mal vorstellen. Man liefert einen Schlepper aus dem kleinen Markt Oberdorf in Bayern in den Iran. Also das ist schon beeindruckend.
In 1955.
Ja, 1955, genau. Fendt war in diesen Jahren also absolut auf Wachstumskurs, das interessanterweise auch ganz ohne fremde Kapitalgeber. Also man hat da gut gewirtschaftet, man hat versucht, die Firma gesund wachsen zu lassen, dass man auf technische Exzellenz achtet. Und wie gesagt, das kann man nicht oft genug betonen, diese Kenntnis von den bäuerlichen Bedürfnissen, dass man nicht an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Und der Hermann Fendt, der brachte das auf den Punkt, da kann man sinngemäß zitieren, also dass der Erfolg bedeutet, technische Kompetenz, kaufmännischen Mut, Fleiß und Präzision mit einem tiefen Verständnis für die Arbeit der Landwirte zu verbinden. Genau. Also das ist sozusagen das Süppchen, das Fendt-Süppchen, was man da erfolgreich zusammenbraut. Aber wie es oft ist, jeder Boom hat seine Grenzen und sein Ende. Schon bald stellte sich die Frage, was tun wir, wenn jetzt nach Jahren des Wachstums plötzlich die Verkaufszahlen einbrechen? Wir haben immer mehr Mitarbeiter dazu bekommen. Wir haben immer mehr Investitionen getätigt. Also ab Mitte der 1950er Jahre war jetzt nämlich genau das der Fall, dass dieser Boom so langsam endete. 55, wie du gesagt hast, das markierte das Boomjahr, das war das Große. Aber schon 56 ging es jetzt natürlich nach dem Höhepunkt dann langsam zurück. Und Fendt spürte die Krise direkt. Die Produktion fiel jetzt 56 um über 2400 Traktoren, also ein Rückgang von mehr als 20%. Der Umsatz natürlich sank auch deutlich und die Konsequenz war, ab der zweiten Jahreshälfte 56 wurde erstmals seit Jahren nur noch im Einschichtbetrieb gearbeitet. Ha. Ja, und da können wir jetzt zum Staffelende vielleicht ganz schön wieder zurückkehren in unser beschauliches Markt Oberdorf, denn da sorgte das für einiges an Unruhe, denn schnell machte im Ort ein Spruch die Runde, wenn der Fendt einen Schnupfen bekommt, hat die Gemeinde gleich eine schwere Grippe. Fendt war inzwischen so groß, dass die wirtschaftliche Lage des Unternehmens durchaus eine Schicksalsfrage für die gesamte Region wurde.
Ja, und wie die weitergegangen ist, die Geschichte, und wie jetzt vielleicht auch der Abschwung ein Stück weit, ja, wie der sich ausgewirkt hat, auch auf die Firma Fendt und was man dann vielleicht für Ideen gehabt hat, um da zu überleben. Das alles und mehr werden wir in Staffel 2 hören. Und wir freuen uns schon sehr drauf, Absolut. Auch wieder über Mitwirkende, über Zitate, über ja, alles Mögliche, was wir zusammentragen können, über Fendt und über alles, was noch in den 50ern und darüber hinaus passiert ist. Und wir freuen uns sehr drauf. Domi, es war mir Total. Eine Ehre.
Mir auch.
Staffel 1 geht hiermit zu Ende.
Im Sack. Jawohl.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne weitersagen. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne an weitere Fendt-Fans und an diejenigen, die es noch werden sollen. Und wir hören uns bald. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Markt Oberdorf 1930. Fendt schreibt Geschichte. Ist ein mehrteiliger Podcast des Fendt Classic Club International mit Sitz in Markt Oberdorf. Moderation und Recherche: Dominik Nierer und ich, Caroline Nuscheler. Hauptquelle dieser Folge: die große Fendt-Chronik von dem leider bereits verstorbenen Autor Dr. Klaus Herrmann. Mitwirkende dieser Folge: Peter Fendt und Hans Fendt per Interview. Schnitt und Produktion: Schönach Medien GmbH, Hans Daxer.